Dann hallo zusammen. Wir begrüßen alle am Digitalwandel Interessierten zu unserem ersten Podcast der Fortbildungsreihe My eWorld. Unser heutiges Thema wird sein Datensicherheit und künstliche Intelligenz. Freunde oder Feinde? Fragezeichen. Und unsere Fortbildungsreihe My eWorld wird bereits jetzt zum sechsten Mal durchgeführt. Und wir werden in diesem Durchgang auch erstmalig einen Blog und einen Podcast dazu nehmen, um das Ganze zu ergänzen. Wir, das sind meine Co-Moderatorin Jacqueline Fuhrmann. Schön, dass du dabei bist. Und meine Wenigkeit, Detlef Stephun. Und wir begrüßen in unserem ersten Podcast auch unsere beiden Gäste. Das ist zum einen Sascha Wilms aus Berlin. Hallo.
Hallo.
Und Gerd Peitzmeier aus Köln.
Hallo.
Ja, sehr gut. Dann würde ich gerne mal übernehmen und Gerd Peitzmeier vorstellen. Gerd ist seit 29 Jahren im Schuldienst mit den Fächern Musik und Erdkunde sowie Informatik und Mathematik tätig. Er ist gleichzeitig auch noch Administrator und Medienkoordinator an der Gesamtschule Köln-Hohlweide, der größten Gesamtschule in NRW. Und er ist seit 18 Jahren auch noch Datenschutzbeauftragter für die Kölner Schulen.
Ja, und herzlich willkommen an Sascha Wilms. Sascha Wilms ist seit den frühen 2000er Jahren bei verschiedenen Organisationen zum Thema Internet, Internetsicherheit und Datenschutz tätig, unter anderem auch beim Verein Deutschland sicher im Netz, wo wir uns auch persönlich kennengelernt haben. Seit 2022 ist Sascha in einem Beratungsunternehmen für IT-Sicherheit und Datenschutz tätig und er ist Datenschutzbeauftragter mehrerer Unternehmen. Und zwischenzeitlich ist er ehrenamtlich aktiv für einen Verein für selbstorientiertes Lernen. Ein Thema, was uns auch in den folgenden Podcasts noch beschäftigen wird. Dort insbesondere bei den Themen mediales und personelles 1:1 Lernen sowie dem neurodidaktischen Lernen.
Ja, also sehr spannende Gäste haben wir uns eingeladen und ich würde quasi gerne mal mit euch durch das Thema Datensicherheit führen. Und mich würde zunächst eine Positionierung von dir, Gerd, interessieren. Ja, Freund oder Feind, wie stehst du da zum Thema Datensicherheit und KI?
Ja, also ich bin ja jetzt eben schon ein bisschen länger im Schuldienst und habe den Eindruck, dass die Digitalisierung, so wie sie jetzt so vorangeschritten ist, bitter nötig war, insofern, dass man ein bisschen Ordnung in die Sache kriegt. Also ich sage mal, vor 10 Jahren standen wir noch da, dass manche eine E-Mail-Adresse hatten bei GMX, die anderen bei Hotmail oder was weiß ich, dieses System benutzt haben, das System benutzt haben. Also ein großer Mischwald von Nutzungen. Das trägt aus meiner Sicht eben nicht unbedingt zur Datensicherheit bei, wenn das so ein ja, buntes Gemisch ist. Ne? Mhm. Und von daher bin ich über eine gewisse Vereinheitlichung, wie sie eben jetzt vielfach an Schulen gelebt wird, ganz froh. Hauptproblem sehe ich aber auch, dass damals vielleicht zu 80% das Kollegium in der Regel überfordert ist mit den gigantischen Möglichkeiten, die die Systeme haben. Was natürlich auch zu Datenproblemen führen kann, Datenschutzproblemen führen kann, also dass Systeme falsch genutzt werden. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich eher froh, dass die Dinge ein bisschen sortierter sind an der Stelle. Mhm. Was die Datensicherheit im Hintergrund angeht, das ist eben ein weites Feld. Über große Firmen kann man sich natürlich vortrefflich streiten, was da gut und böse ist. Ja, so das ist also, von aus schulischer Sicht so ein bisschen mein Gedanke.
Und gerne auf ein Wort, eher Freund oder Feind, wenn du das konkretisieren müsstest?
Eher Freund.
Eher Freund, gut.
Sascha, erste Positionsbestimmung, Datensicherheit und KI, eher Freund oder Feind?
Ich würde jetzt einfach mal spontan sagen Freund. Also ich stehe jetzt dieser Positionierung neutral gegenüber in Bezug jetzt auf die Frage, was vielleicht im Vorfeld jetzt die letzten Jahre auch schon stattgefunden hat. Sprich also mit der Digitalisierung, mit der Nutzung von digitalen Systemen, Endgeräten, mit der digitalen Datenverarbeitung, ist ja jetzt, wenn wir jetzt über das Thema KI sprechen, jetzt ohne jetzt vielleicht den großen Bogen zu machen, reden wir ja über bei KI jetzt über Systeme, die eine Weiterentwicklung sind von dem, was wir ja im Vorfeld auch schon hatten. Wäre vielleicht auch eine interessante Frage, so was verstehen wir jetzt unter KI? Die andere Frage ist ja, wir haben das einerseits das Thema Datensicherheit. Sprich also, wie sicher sind die Daten? Und das andere Thema wäre natürlich der Datenschutz. Also sind halt die Voraussetzungen gegeben, dass halt der Schutz meiner personenbezogenen Daten gegeben sind. Beispiel vielleicht, um das mal darzustellen, Datensicherheit. Wenn wir jetzt mal Google nehmen, würde ich behaupten, dass die Daten, die Google selber eben speichert, ziemlich sicher sind. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass Google hier ständig irgendwelche Datenleaks hat oder dass erfolgreiche Angriffe stattfinden auf Google und dort Daten im großen Maß geklaut werden. Also die Datensicherheit ist gegeben. Wenn wir jetzt aber mal umschwenken auf die Frage, sind die Daten bei Google denn gut aufgehoben, wenn wir über den Datenschutz reden? Und die Persönlichkeitsrechte würden wir, glaube ich, jetzt auch unisono einstimmen, dass es halt natürlich so eine Konzentration von Daten bei so einem großen Unternehmen mit diesen Mitteln halt wahrscheinlich nicht so gut ist. Und was die KI-Anwendung betrifft, würde ich jetzt mal sagen, auch um nochmal kurz das Beispiel Google zu nehmen, wir nutzen Google schon seit etlichen Jahren als Suchmaschine. Und wenn wir jetzt über KI reden, erstmal würde ich behaupten, reden wir auch nur über eine erweiterte Suchmaschine und erstmal nicht mehr. Von daher bin ich da jetzt gerade nicht aufgeregt, was das Thema betrifft.
Okay, danke.
Aber wenn wir bei Cyberattacken mal bleiben, das fiel mir direkt zu dem Thema ein, was du, Sascha, da gerade angesprochen hast. Die nehmen ja quasi in dem Umfang auch stündlich zu, ne? Also zwei aktuelle Beispiele aus diesem Jahr haben wir ja noch mit dem Passwort-Klaus, glaube ich, so das berühmteste Beispiel von Juli, ist noch gar nicht lange her. Die Datei RockYou, die da im Internet kursierte, wo ganz, ganz viele Daten ja zur Verfügung gestellt wurden, sage ich jetzt mal. Oder auch in Schulen, Solingen war ja auch ein Cyberangriff. Anfang des Jahres, also da sind ja immer mehr Dinge, die quasi uns jetzt auch generell in unserem Umfang betreffen. Und wenn wir da noch künstliche Intelligenz dazu nehmen, frage ich mich, Sascha, wie hoch ist denn da der Einfluss von KI auf solche Cyberattacken? Gibt es da schon erste Ideen?
Da kann ich jetzt erstmal nicht mit Zahlen aufwarten. Allerdings ist natürlich klar, dass jetzt auch die Angreifer sich eben den auch frei zugänglichen Systemen von OpenAI, ChatGPT zunutze machen. Die sind ja auch dann nochmal programmierbar. Die sind ja gerade, das GPT sagt ja aus, dass hier die Maschine sozusagen Grund angelernt wurde und dass die jetzt verwendet werden kann, um auch für speziellere Lösungen trainiert zu werden. Und natürlich kann auch dann eben die Maschine genutzt werden, um gezielt Cyberangriffe auszuführen. Auf der anderen Seite kann das ja auch, können das die abwehrenden Systeme ja genauso machen. Sprich, da sind wir wieder bei diesem Hase-Igel-Wettrennen. Ob da jetzt der Angreifer eben gewinnt, manchmal gewinnt der Angreifer, häufig gewinnt der Verteidiger. Wir sehen ja auch vieles im Hintergrund nicht, was abgewehrt wird. Es ist aber klar, dass natürlich auch die Anzahl der Angriffe weiter wächst, weil der Zugang natürlich zu solchen Angriffssystemen einfacher geworden ist. Sprich auch die ganzen Bot-Systeme, die man sich mieten kann. Das ist ja wie Amazon-Shopping. Da geht man in so einen Online-Shop und macht einfach ein paar Klicks und dann hat man seinen Angriff, so um das mal vereinfacht darzustellen. Und das nimmt natürlich auch zu. Aber was natürlich auch zunimmt, ist ja generell unsere Nutzen von IT-Systemen, unser Datenverbrauch etc. Das steht ja auch in Relation dazu.
Das stimmt.
Ja, Gerd, Sascha hat jetzt gerade schon erwähnt, dass es eigentlich immer einfacher wird. Gerade jetzt auch für große Firmen war Sascha ja der Meinung, dass wir dort eigentlich eher sichere Daten haben. Wie sicher sind denn Deutschlands Schulen, wenn Cyberattacken in Zukunft mit KI gefördert werden und eigentlich auch immer mehr Leute die Möglichkeit haben, das zu nutzen? Insbesondere, wenn ich jetzt mal an unsere Lernplattformen denke.
Naja, das hängt ja eben dann vom Anbieter ab und auch von dem Etat, den eine Kommune in die Hand nimmt. Also die, zumindest in NRW, hängen die Schulen ja an dem Geldbeutel der Kommunen. Und ich kenne über Kollegen Kommunen außerhalb von Köln, die da nicht sehr bewandert sind in diesen ganzen Themen und irgendwie nehmen, ne? und sich um Datensicherheit und Datenschutz relativ wenig Gedanken machen, beziehungsweise auch dann da kein Geld vielleicht für in die Hand nehmen. Aber ja, also ich weiß eben jetzt, dass Kölner Schulen großen Anbieter nutzen, also Microsoft. Und da sehe ich das relativ ähnlich wie bei Google. Das ist einer der weltgrößten Anbieter und die können sich eigentlich auch nicht leisten, da große Schwächen zu zeigen. Ne? Auch die sind natürlich viel besser in der Lage, Angriffe abzuwehren und mit diesen wachsenden Problemen auch umzugehen,
ja,
würde ich so sehen.
Das würde ja eigentlich bedeuten, dass wir als Schulen wirklich sagen müssten, wir müssten uns eigentlich eher an den Profis orientieren, also wie wir es eben gehört haben bei Google, als an den kommunalen Rechenzentren. Also ich sag mal, lieber Microsoft 365 als Logineo würde uns ja datensicherheitsmäßig wahrscheinlich besser stehen, oder?
Ich habe natürlich einen Dienstherrn, zu dem möchte ich mich nicht so sehr äußern, aber
ja.
Ich kann mich erinnern an so eine Meldung, dass neulich die Abiturklausuren abgesagt werden mussten wegen Serverproblemen. Das muss man jetzt nicht weiter kommentieren, denke ich, an der Stelle. Ich will auch nicht unterstellen, dass kommunale Dienstleister da schlechter sind, aber die Manpower ist eben, denke ich, bei Microsoft doch nochmal einen Tick größer. Aber klar, das, ich sag mal so, es ist ja so, wir reden ja auch über zwei Bereiche in Schule, einmal über Verwaltung und einmal über Pädagogik. Und die Verwaltung bleibt nach wie vor in kommunaler Hand in der Regel, sprich, das wird von kommunalen Rechenzentren gemanagt. Wie sicher das dann ist, das ist immer sehr unterschiedlich, würde ich mal sagen. Aber klar, auch da sind mittlerweile hohe Standards.
Ja, ich frage mal den Sascha. Sascha, was siehst du denn jetzt als, ich sag mal, Profi, da du ja auch in einem professionellen Unternehmen zu diesem Thema eigentlich arbeitest? Welche Gefahrenszenarien siehst du denn durch KI-Cyberattacken für deutsche Schulen oder für kommunale Rechenzentren als Provider zukommen? Glaubst du, dass sie dafür gerüstet sind?
Gute Frage. Also da möchte ich jetzt gar nicht so sehr für die betroffenen Unternehmen sprechen. Es ist aber jetzt natürlich auch kein Geheimnis, dass natürlich viele Unternehmen, auch Kommunalunternehmen, Betriebe eher nicht gut geschützt sind und das natürlich aufgrund dessen, dass Finanzierung fehlt, dass Personal fehlt, gerade auch Personal ist halt heiß umworben. Das gute Personal geht halt dorthin, wo am meisten gezahlt wird. So. Und das sind halt im legalen Bereich natürlich die großen Unternehmen. Und im illegalen Bereich, das ist ja auch nochmal ein Markt, sind es natürlich dann auch entsprechende Strukturen, organisierte Strukturen oder sonstig, die machen auf eigene Faust da ihr Geld. Sozusagen sind dann die Angreifer, aber das ist ja auch ein Potenzial. So, dass grundsätzlich natürlich erstmal die kommunalen Betriebe, die Schulen natürlich hier sich hinten anstellen müssen, was jetzt das Talent betrifft und sich das natürlich nicht leisten können. Das heißt, es wäre natürlich von Vorteil, wenn man eben auf einen großen Anbieter sitzt, wenn man das irgendwo zentralisiert, um dort eben auch diese Ressourcen zu bündeln, um sich dann eben auch die guten Leute eben zu holen. Auf der anderen Seite ist es ja so, und das sieht man immer wieder, wie zum Beispiel bei dem CrowdStrike IT-Ausfall, wenn eben eine gewisse Monokultur besteht, ist sie natürlich anfällig dafür, dass wenn dort mal was falsch läuft, dass es sich dann eben ganz schnell auf ganz viele betroffene Unternehmen, Schulen ausbreiten könnte. Sprich also, um die IT-Sicherheit, Datensicherheit zu erhöhen, ist es auch manchmal gar nicht schlecht, eben zu diversifizieren und auf Insellösungen zu setzen, die vielleicht auch nicht so interessant sind für Angreifer. Also es gibt da dann erstmal so kein Patentrezept. Es gibt ja auch durchaus Schulen und das habe ich ja in meinen Projekten mit den Schulen auch selbst erlebt, dass dort auch findige Lehrer natürlich auch durch eigenes Know-how doch sehr viel erreichen können. So, das ist natürlich, kann nicht jeder Lehrer leisten und das kann dann auch, kann man auch nicht erwarten von den Lehrern, dass die in Eigenregie dort Sachen machen, die vielleicht doch auch durch die fehlende Struktur eben sozusagen Notnagel sind. Aber es muss dann auch nicht schlechter sein als das, was vielleicht große IT-Unternehmen machen. Und sprich, da ist auch so ein bisschen auch immer noch vielleicht Eigeninitiative dann auch irgendwo gefragt und vielleicht auch Kreativität ist vielleicht auch ein Wort, das würde man jetzt nicht erwarten. Aber das eine Patentrezept gibt es halt auch einfach nicht.
Ja, vielleicht nochmal ein gutes Stichwort. Vielleicht, Gerd, würde ich dich nochmal fragen zu, wir nutzen an unserer Schule ganz stark das BYOD-Konzept. Das heißt, jeder Schüler und auch gerade wir Lehrer bringen unsere eigenen Geräte mit. Ist quasi alles möglich bei uns an der Schule. Wie sieht das denn da mit dem Schutz aus? Ist das dann überhaupt noch gegeben, wenn wir jetzt an kreative Lösungen denken? Oder wie meinst du, wenn wir damit umgehen sollen in Zukunft?
Naja, ich meine, in dem Moment legt man die Verantwortung ja in externe Hände. Ne? Also das heißt, Schule ist nicht mehr, hat nicht mehr die Aufsicht über die Geräte und dann kann man sich natürlich erstmal ausmalen, wie viel Know-how hinter dem Gerät sitzt. Das heißt, das kann nicht jeder Schüler zu Hause bewerkstelligen, aber wenn der Hoster, in dem Fall jetzt hier in Köln, NetCologne beispielsweise, das vernünftig administriert und die dann sehe ich das jetzt nicht als so kritisch. Ne?
Okay. Vielleicht, Sascha, hast du da noch Tipps oder Ratschläge für uns oder generell auch für normale Bürger, wie man sich vor KI-Cyberattacken zum Beispiel schützen könnte?
Ehrlich gesagt kann ich das jetzt nicht, weil wir wissen ja gar nicht, wie so eine KI-Cyberattacke aussieht. So, es ist ja nicht so, dass die KI dann an die Tür klopft oder sich ausgibt als KI und sagt, hey, ich bin Crime-Chat-GPT und ich möchte dir ein Angebot unterbreiten. Es ist ja so, das Merkmal der KI, von der wir reden, strikt genommen ist es ja keine Intelligenz, wie wir vielleicht das als Menschen Intelligenz definieren. So, es ist halt ein cleveres Computerprogramm, das halt bestimmte Vektorenberechnungen der Sprache nutzt, um dort Muster zu erkennen und dann letzten Endes einen Menschen zu simulieren. Das ist ja das, was ChatGPT uns vorgaukelt. So, wir können auch ja durchaus in einen sehr persönlichen Kontakt mit ChatGPT treten und uns unterhalten. So, das funktioniert ja auch, aber letzten Endes ist es halt eine Simulation des Menschen und das ist ja dann häufig dann auch eben so wie ein KI-Angriff vielleicht jetzt bei einem End-User eben ausschaut. So, es gibt natürlich sozusagen die Möglichkeit, KI zu nutzen, um irgendwo Schwachstellen im System zu finden. Aber diese ChatGPT, also diese Sprachmodellen werden mit Sicherheit genutzt, um eben auch über Social Engineering, also Manipulation von Kommunikationspartnern an Daten zu kommen. Und dann erhält man zum Beispiel jetzt E-Mail-Nachrichten, also wer von uns noch E-Mail nutzt. E-Mail sollte ja schon längst ausgestorben sein. Ist es nicht so. Aber wir haben ja noch die anderen, die sozialen Medienkanäle. Da haben wir ja auch diverse Bots, Fake-Profile. So. Da ist natürlich KI bestens geeignet, um eben durch diese Analyse der Sprache entsprechende Angriffe laufen zu lassen. Wie wir dann das überhaupt als Mensch, ChatGPT hat ja auch den Turing-Test bestanden. So, also es ist letzten Endes dann nicht, am Ende nicht zu erkennen. Alleine aufgrund der Unterhaltung ist da jetzt wirklich, sitzt da jetzt jemand hinter, der gerade irgendwie wirklich Interesse an meiner Lebensgeschichte hat oder ist es einfach nur ein Computerprogramm, das hier einen Algorithmus, einen Auftrag befolgt, eben an meine Daten zu kommen. So ist es dann für uns eben erstmal schwierig, halt überhaupt einen KI-Angriff zu entdecken. Das können vielleicht die Technologieanbieter, die Muster erkennen. Wir als Nutzer am Ende müssen halt, wie auch bei einem menschlichen Angriff, irgendwo erkennen, die roten Flaggen erkennen, an denen wir vielleicht sagen, so, Moment mal, ich nehme mal gerade mal einen Schritt zurück und überlege mir, bevor ich jetzt auf Senden drücke, ob das wirklich eine gute Idee ist.
Okay. Gerd, Sascha hat jetzt gerade gesagt, dass es ihm schwerfällt, Tipps oder Ratschläge zu geben, wie man sich davor schützen kann. Wir als Lehrer haben aber jetzt irgendwie die Aufgabe, dass wir unsere Schüler und Schülerinnen auch irgendwie schützen müssen vor der, ja, ich würde sagen, nicht vor der Digitalisierung, aber eben um eine Datensicherheit und auch, wir kommen gleich auch nochmal zum Thema Datenschutz, um da die zu schützen und auch zu sichern. Gibt es da schon übergeordnete Konzepte?
Ja, also man muss sagen, ich war erstaunt, dass das Land NRW doch, also das Ministerium doch sehr schnell auch ein Konzept dazu vorgelegt hat, wie man eben mit KI im Unterricht umgehen soll. Und natürlich ist erstmal Medienpädagogik das A und O, das heißt diese kritische Erziehung, was Sascha eben auch sagte, also die roten Flaggen erkennen, das ist das A und O, ne? Also nach wie vor macht man keine E-Mail-Anhänger auf, die man nicht kennt, und man sagt auch nicht der Mutter am WhatsApp-Call irgendwie, ja, weil du einen Unfall hattest, schicke ich dir jetzt 10.000 Euro. Ne? Also sind eben die Stories, wo man immer sozusagen auch ein bisschen dranbleiben muss. Und das muss man auch Schülern vermitteln. Und genauso auch in Social Media eben dieser kritische Umgang mit allen Informationen, die es gibt. Also ich meine, die KI kann Bilder generieren. Ne? Also ich habe neulich gesehen, wie Trump und Kamala Harris zusammen tanzen und heiraten und ein Baby kriegen und so weiter. Das alles
Video. Ja, aber das haben die doch echt gemacht, oder?
Genau, und eigentlich ist das wirklich so. Nein, aber das ist natürlich jetzt in so einem Extremfall, das ist absurd, das ist klar. Aber die Nuancen sind ja dann nicht mehr zu erkennen, ne? Wann ist bei einer Nachricht irgendwie vielleicht doch ein Detail einfach nur falsch. Ne? Ja. Und da muss man Kinder, ich meine, dafür gibt es natürlich schon einige Konzepte auch schon länger. Also ClickSafe und Lie Detectors oder ähnliche Projekte, wo eben kritische Menschen da zu schulen und so. Und auch, ich hoffe, dass viele Lehrkräfte das auch tun, immer wieder im Unterricht, bei jedem Material eigentlich. Also ich meine, in Erdkunde ist das zum Beispiel wunderbar, ja, wenn ich ein Bild sehe zu irgendeinem Thema, sei es Sojaanbau, dann kann ich immer noch fragen, und sieht das denn überhaupt real aus oder ist da vielleicht irgendwas dran? Seltsam, ne?
Ja. So. Ja, wo du gerade sagst, dass die Landesregierung relativ schnell auf ChatGPT ja geantwortet hatte, da gab es ja dann auch eine Empfehlung, die an alle Schulen gegangen ist, wie wir damit umgehen sollen. War aber schon fast beim Erscheinen schon veraltet, ne? Weil es bezog sich eigentlich nur auf den Textgenerator. Und wir waren in der Schule schon dabei, Bilder zu faken, wie wir es gerade gehört haben. Oder eben mit einer Gamma-App PowerPoint-Präsentationen erstellen zu lassen. Da kommt wieder dieses Hase-Igel, ne? Dass wir da eigentlich immer irgendwie zu spät sind.
Aber das ist, glaube ich, Entschuldigung, aber bei Schule generell ein Problem, auch im pädagogischen Bereich.
Ja.
Also wir sind ja methodisch nicht unbedingt, also nicht, oder ich will auch gar nicht für alle Schulen sprechen, aber es gibt schon viele Schulen, wo ich denke, da ist auch pädagogischen könnte es weiter sein.
Sascha,
darf ich kurz? Darf es liegt natürlich nicht am Kollegium selbst generell. Es liegt auch wieder an der Power, die man da in Schulen reinsteckt für zum Beispiel Fortbildung. Ne? Und daran fehlt es dann auch wieder an Personal, an Geld etc. Ne? So, also nicht, dass die Lehrer persönlich, Lehrkräfte persönlich da Mängel haben, sondern das System schwächelt da eben sehr stark, finde ich.
Sascha, du hast, glaube ich, gerade, wolltest gern was einwerfen.
Ich wollte eine Frage stellen. Und zwar, wann kam diese Empfehlung denn der Landesbehörde in NRW? Von wann war die?
Also jetzt vom Ministerium?
Ja.
Anfang 23 so?
Okay.
Oder Mitte von dem Jahr? Würde ich mal schätzen.
Ja, sie kam ein bisschen spät. Also der Run auf ChatGPT war schon durch, ne? Und
ja.
Aber es war ja, also, relativ zügig. Also sagen wir mal so, für Schulen gab es eigentlich relativ zeitnah sogar eine Information darüber. Ja.
Also ich weiß halt nur, dass ja die italienische Datenschutzaufsichtsbehörde hat ja ChatGPT kurzerhand mal verboten, was meiner Meinung nach auch auf einem Missverständnis beruht, was eben sozusagen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten betrifft. Man muss ja auch verstehen, dass ja wenn man jetzt ein System wie ChatGPT nutzt, man kann ja personenbezogene Daten unter einem, also wenn es jetzt lokal, das System lokal läuft, dann kann man ja personenbezogene Daten, die man verarbeiten darf, ja auch einspeisen. Also dürfte jetzt ein Lehrer, wenn jetzt sozusagen die KI lokal auf der Schule läuft, dürfte er jetzt die Daten, die er auch verarbeitet, im Grunde genommen da auch zu einer Verarbeitung einspeisen. Solange die Daten jetzt zum Beispiel nicht in, ja, das war jetzt vereinfacht ausgedrückt, solange die Daten jetzt nicht irgendwie in die Maschine zum Lernen einfließen, im Sinne von, dass sie dann an einer anderen Stelle eben ausgespuckt werden könnten. So, das wäre dann das offene System. Also im geschlossenen System, und da wären wir halt, wie gesagt, auch bei einer Art, wie ich das am Anfang sagte, der ähnelt halt eine KI, die KI auch eigentlich einer Suchmaschine sozusagen. Mhm. Ich glaube, die italienische Datenschutzaufsichtsbehörde hatte das auch ehrlich gesagt ein bisschen falsch verstanden, was OpenAI da gemacht hat. Das wurde ja danach auch korrigiert. Deswegen hatte ich mich gerade gewundert, wann halt diese Empfehlung vom Ministerium kam. So. Und ja, das ist aber... Was? Ich
habe mal nachgeschaut, ja. Februar 23.
Okay, dann war es halt davor schon so. Kann ich jetzt vielleicht nicht den Punkt machen, den ich vielleicht jetzt hätte lieber machen können, dass es halt nach dem Verbot durch die Italiener kam. Allerdings knüpfe ich da jetzt mal an, was ich gerade gesagt habe. Und Gerd, du hast da ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, ob man jetzt eben eine KI einfach nutzen darf als Lehrer und da die Daten eingibt. Es ist ja klar, dass das jetzt nicht dazu verwendet werden sollte, um eben die Leistungsbewertung vorzunehmen. Da gibt es ja auch schon beim durch die DSGVO so eine Bremse, dass zum Beispiel KI-Systeme jetzt nicht genutzt werden dürfen. Zur Beurteilung zum Beispiel mit der Folge von Verträgen, also die halt, wo jetzt zum Beispiel für einen Betroffenen das nachteilig sein könnte bei Verträgen, sagen wir jetzt mal Krankenversicherung. Dürfte es jetzt nicht so sein, dass eine Krankenversicherung jetzt ein KI-System einspeist und sagt, hier treffen wir bitte die Entscheidung. Die Entscheidung muss sozusagen von einem Menschen noch begleitet werden. Also es darf jetzt zum Beispiel da nicht einfach ein KI-System, dürfte da jetzt nicht einfach entscheiden, so. Weil die Risiken dann für die Betroffenen zu groß wären. So, und so würde ich das jetzt mal sagen, könnte es halt in der Schule auch sein, in einem geschlossenen System. Einerseits, wie wäre jetzt auch die Frage, ne? Sprechen wir jetzt darüber, ob jetzt Lehrkräfte eben KI nutzen, um vielleicht, oder die Schule, die Schulbehörde, um Daten auszuwerten, der Schüler, der Leistung der Schüler, der Leistungen der Lehrer. Wäre jetzt vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Und wie nutzen Schüler eben? Wenn jetzt Schüler, ganz klar, wenn jetzt die Schüler einen Zugang hätten zu einer lokal laufenden KI-Lösung, sehe ich da erstmal datenschutzrechtlich kaum Bedenken, dass die das dann in diesem geschlossenen System nutzen.
Aber ein geschlossenes System wäre dann ja auch wahrscheinlich nur sehr begrenzt leistungsfähig. Ne? Das ist ja dann...
Also
hängt ja von den Daten ab, die drinstecken.
Naja, also begrenzt leistungsfähig würde ich jetzt mal nicht sagen, weil dieses System, die Leistungsfähigkeit des Systems, wie eben beschrieben, sozusagen diese über Vektorberechnung eben Muster in der Sprache zu erkennen, die ist ja da. Es, also dieses, wenn man sich jetzt so von OpenAI, das erstmal, wenn sie das jetzt in einer Schulinstanz laufen lassen würden, das System, was da läuft, an sich ist schon sehr, also hat schon einen hohen Entwicklungsgrad, was eben die reine, ich sag mal, Verarbeitung von Informationen betrifft. Und ob jetzt die Maschine ist auch aus allen, ich sag mal, aus den üblichen Datenbanken öffentlich zugänglichen Informationen gespeist worden. Also so viel Neues kann jetzt eigentlich gar nicht hinzukommen, dass jetzt irgendwie diese Maschine komplett veraltet wäre und die Leistungsfähigkeit irgendwie nicht mehr up-to-date wäre. Also natürlich ist die Leistung sehr.
Dann ist das Missverständnis, also die Datenbank ist schon gefüttert, ne, vorher.
Habe ich das ja, also ja, genau, okay. Also es ist ja so, klar, dass... Es ist ja so, dass diese Maschinen, also ChatGPT, wurde angelernt und nach dieser Anlernphase ist es dann möglich, diese, also Softwareentwickler, das können die jetzt, ich kann es nicht, aber Leute, die was im Kopf haben, können ja dann eben diese Maschine nutzen und die selbst für spezielle Zwecke trainieren. So. Und das wäre auch natürlich im Schulkontext denkbar dann eben. Und die KI selber, die ist natürlich schon sehr leistungsfähig. Und die muss dann nicht in einem offenen Live-Betrieb gemacht werden. Also da sehe ich jetzt gar keine Nachteile, dass es dann in einem geschlossenen System laufen würde. Und dann würden wir uns auf jeden Fall schon mal aus Bezug auf Datensicherheit bzw. auf Datenschutz hier natürlich schon mal auf einem viel dickeren Eis bewegen innerhalb eines Schulkontexts.
Ja, klar. Also vielleicht darf ich da noch zu ergänzen oder antworten. Weil, also sagt es ja eben, es kommt immer darauf an, wer das wie nutzt in Schule. Und da sind wir eben auch wieder bei den roten Flaggen letztendlich. Ne? Also wenn ich einem Schüler das auch, ich finde auch, wenn es im geschlossenen System ist, also jedenfalls, ich muss dem Schüler klar machen, hör mal, alles, was du eingibst, wird irgendwie verarbeitet. Also überleg dir sehr, sehr gut, ob du jetzt nach deinen besten Freunden danach suchst und irgendwas dazu schreibst oder rausfindest. Und, na, also wie man mit persönlichen Daten dann an der Stelle umgeht. Gleichzeitig muss auch Schule dann natürlich meinetwegen auch die Rahmenbedingungen setzen und sagen, es gibt organisatorische Regeln, also das darfst du und das darfst du nicht. Also die organisatorischen Maßnahmen eben klassischerweise müssen da ganz klar umrissen sein. Ne? Und auch das dann weiter eben für Lehrkräfte, wenn sie KI nutzen wollen. Auch da war jetzt, sprachst du eben an, Leistungsbewertung etc. Natürlich gibt es aktuell die ganz große Diskussion, was mache ich denn zum Beispiel in der Oberstufe mit der Facharbeit in der 12, ja, oder in der Q1, die Schüler schreiben sollen. Das ist also wie eine kleine Hausarbeit. Die kann ich eigentlich im Grunde in die Tonne hauen. Ne? Weil wer will das noch nachvollziehen, was davon echt ist und nicht? Ich kann nur als Lehrer, als Mensch lesen und sagen, immer, das hast du nie im Leben geschrieben. Ne? So, wenn er aber geschickt ist, schreibt, sagt er der KI noch, schreibt das so, wie es meinem Leistungsniveau entspricht oder so. Also sprich, auch da hat das Ministerium interessanterweise reagiert. Es wird also jetzt eine neue APOGOST, also eine Ordnung für die Oberstufe geben, wonach die Facharbeit entfallen soll, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. So. Sprich, man hat erkannt, dass das jetzt vielleicht auch nicht mehr der optimale Prüfungsweg ist. Ne? Und das ist eben auch zum Beispiel ein Riesenbereich in Schule. Die ganze Prüfungstechnik wird im Grunde auf den Kopf gestellt oder eigentlich kann man es teilweise über Bord werfen. Ne? Andererseits würde ich mir wünschen, wenn ich da 20 Erdkundeklausuren habe, dass ich das in die KI schieben kann und er sagt mir halt, ist das gut oder nicht. Ne?
Ja, also,
dass ich 20 Mal durchzulesen, dass Indien in Afrika liegt oder so, ich übertreibe jetzt mal. Ne? Aber dass da irgendwas drinsteht, was seltsam ist und man muss drüber nachdenken, kann das überhaupt sein, was der da schreibt. Da wäre es natürlich sehr schön, wenn man da jemand hätte, der einem die Arbeit abnimmt.
Das stimmt. Da schließe ich mich gerne an. Ich würde das auch gerne mal von der KI korrigieren lassen. Ich frage mich aber, was macht das so mit dem individuellen Lernen unserer Schülerinnen und Schüler? Also wir schaffen jetzt die Facharbeit dann ab, aber wie sieht der Lernprozess dann noch aus? Also gerade Sascha, ich habe auch gehört, du bist da noch im Bereich selbstorganisiertes Lernen tätig im Verein. Gibt es da irgendwelche Ansätze oder schulischer Sicht, wie Schüler dann mit diesem Lernen auf individueller Ebene umgehen?
Ja, also ich war ehrenamtlich in dem Verein tätig, bin es jetzt auch nicht mehr. Das war dann sozusagen zwischendurch, zwischen meinen Projekten oder Arbeitstätigkeiten. Ich bin auch kein Pädagoge, also ich glaube, da seid ihr mir Längen voraus. Ich habe aber, was ich verstanden habe, ist, oder vermeintlich verstanden habe, ist, dass das Lernen ja über Assoziationen sozusagen funktioniert. Also unser Gehirn, was wirklich, ich sage jetzt mal im Gegensatz zu den Maschinen, über die wir hier geredet haben, was wirklich intelligent ist, macht ja 0, nix so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, ob jetzt dieser Lernstoff irgendwie mir was bringt. So, und wenn ich ja keine Assoziationen habe mit meinen Erfahrungen, so mit meinen Vorlieben oder auch vielleicht schlechten Erlebnissen. Wenn ich da keine Assoziationen habe, was ja oft dann ausgerechnet Mathematik ist, sagt wohl das Gehirn dann erstmal, nein, das lohnt sich nicht, jetzt da irgendwie Energie aufzubringen und dann schließt es halt schon ab. Und deswegen kriege ich ja so einen Lernstoff dann auch nur ganz schwer in meinen Kopf, Schädel reingeknüppelt, weil mein Gehirn einfach mir selbst gar keine Chance gibt. So. Und da ist ja das selbstorientierte Lernen so ausgelegt, dass ja dann die Schüler und Schülerinnen ja ihren Stärken auch irgendwo nachgehen können und dann sich dort vertiefen und über die Vermittlung an die anderen Schüler und Schülerinnen da ja auch nochmal sich selbst nochmal drin bekräftigen können. Reden wir mal ganz klar über Fragen so Selbstbewusstsein, Selbstwert, so ein ganz anderes Auftreten haben, den anderen was beibringen können und dann vielleicht auch durch andere dann in Bereichen, wo sie Defizite haben, eventuell auch vielleicht eher was aufnehmen. Das war jetzt mal sozusagen als Nicht-Pädagoge der Ausflug aufs dünne Eis der Pädagogik oder des Verständnisses, wie wir lernen. Wenn jetzt da sich einer angegriffen fühlt, geht das durchaus auf meine Leinenkappe. Aber ich glaube, das ist ja so ein bisschen es gibt ja sehr viele Ansätze, wie eben auch so ein modernes Lernen stattfinden kann. Und ich glaube, wir müssen ja vielleicht, würde ich jetzt mal behaupten, das Rad nicht neu erfinden. Ich denke, wenn man in andere Länder schaut, vor allem kleinere Länder, die machen es ja anscheinend auch häufig vor, wie das eben möglich ist. So, das ist ja, glaube ich, nicht das, wo man jetzt hier sich erstmal wieder 20 Jahre zusammensetzen müsste, um zu überlegen, naja, was funktioniert denn jetzt, sondern ich glaube, es gibt ja genügend Beispiele. Da ist, glaube ich, dann eher die Frage, wie man vielleicht die Ressourcen eben freisetzen kann und Strukturen schaffen kann, eben um auch einfach die Lösungen mal umzusetzen.
Jetzt greife ich mal rein. Wenn wir an individuelles Lernen denken und überlegen, da eine KI mit einzusetzen. Ich frage jetzt erstmal den Gerd. Wir waren eben schon dabei, wo Sascha auch gesagt hat, solange das alles lokal läuft, haben wir datenschutzmäßig ja eigentlich kein Problem. Aber du hast eben auch schon richtig erwähnt, Gerd, dass eine KI natürlich leistungsfähiger ist, wenn wir online auf sie zugreifen, weil dort einfach mehr Daten liegen, weil dort einfach mehr Rechenpower auch zur Verfügung steht. Wie sieht es denn aus mit individuellem Lernen mit KI? Also wir haben immer so die Vorstellungen, so ein Schüler könnte ja theoretisch von der KI einfach mal geprüft werden, um zu gucken, was hat der für einen Wissensstand. Und dann könnte eine KI ja eigentlich problemlos dem auch individuelle Lernhilfen geben und auch sogar als Lernassistent tätig werden. Wie sieht es denn da aus, wenn wir dann auch an das Thema Datenschutz denken? Denn dafür braucht die KI ja jetzt wirklich viele Daten eines Schülers, um individuell auch helfen zu können.
Ja, ich meine, da bin ich jetzt kein Profi, aber dann geht es für mich in den dunklen Wald. Ne? Erstmal die Frage, was gebe ich ein? Also natürlich wird das Netz immer wissen, was mein Standort, welches Gerät nutze ich und wahrscheinlich mein Benutzername ist in der Regel vielleicht auch der Klarname. Ne? Oder das wäre eben schon mal die Frage, kann man daran schon was drehen und sagen, wenn ich das in Schule nutze, also so ist es zum Beispiel ja auch bei uns in Köln, dann wird eben der Standort in der Regel verschleiert und es wird bei manchen Konten eben auch vielleicht einfach nur ein Nickname benutzt. Ne? Und dann finde ich, ist das schon erheblich unkritischer. Und ansonsten von der Power und von den Möglichkeiten ist das auch total interessant, denke ich. Ne? Also ich kann ja als Lehrer auch hingehen und also das ist jetzt meine eigene Erfahrung eben, sagen, mach mir mal einen Unterrichtsentwurf für 5 Stunden über Kaffeeanbau in Brasilien. Ja? Dann spuckt er mir jetzt ruckzuck eine Unterrichtseinheit in 5 Stunden aus mit Verlaufsplan und so weiter, wenn ich will. Das heißt, also das wird ja auch für Schüler entsprechen können und eben da auch Lernhilfen geben. Und das finde ich auch sehr gut. Wie gesagt, da muss man eben im Hintergrund über die technischen Maßnahmen, denke ich, sprechen. Ne?
Ja, Sascha, wenn wir jetzt uns mal so ein Szenario vorstellen, dass ein Schüler beispielsweise mit einer KI lernen möchte und wird vielleicht auf irgendwelche große Anbieter gehen. Macht denn da Datenschutz überhaupt noch Sinn? Kann KI nicht immer mehr Daten aus dem Internet schon konsolidieren und da Benutzerprofile zusammenstellen und eigentlich genau erkennen, wer da gerade aktiv ist?
Nein, das machen die sozialen Netzwerke, aber das macht jetzt nicht die KI.
Ja, aber
wo die Schüler sich ja dann 90% des Tages auch tummeln. Also nein, dieses Profiling, das machen diese Anbieter. Eine KI, also ChatGPT, macht jetzt da kein Profiling des Nutzers. Also
das ist richtig, aber
das wäre mir neu.
ChatGPT ist ja jetzt wirklich erstmal nur ein Generator, ein Textgenerator. Aber man kann doch KI auch wunderbar dafür einsetzen, die sozialen Medien einfach mal zu analysieren, zu durchforschen und dafür Benutzerprofile noch ausführlicher zu erstellen, als es heute schon möglich ist.
Das könnte man wahrscheinlich machen, aber ich glaube, da hat man jetzt schon auch so die Möglichkeiten, diese Auswertungen vorzunehmen. Und die Daten werden ja auch schon ausgewertet, seit Mark Zuckerberg letztens gesagt hat, dass er die Privatsphäre irgendwie ein altes Ding, ein alter Hut ist und dass die nicht mehr existiert. So, das ist jetzt sozusagen, was jetzt über 20 Jahre her. Seitdem werden die Daten massenhaft ausgewertet. So Thema Big Data.
Ja.
Was Big Data ist schon lange da, ist jetzt auch nichts Neues. So, was jetzt Neues ist eben, dass jetzt diese KI da ist, die halt einen Menschen simuliert, die halt eine Sprache analysiert und dann eben auch ja, teils sehr gute Ergebnisse liefert. So, und auch schneller, als wenn ich jetzt über eine Suchmaschine gehen würde und mir dort die Informationen besorge. Und wie gesagt, die größere Gefahr für den Datenschutz, also ich sehe gerade bei KI, dass die größere Gefahr eher bei Urheberrechten, dass eben die KI, eben, wenn wir jetzt beim Bildmaterial sind, hier Bilder zusammenfügt, und die letzten Endes halt nicht die Abgrenzung zum Ursprungswert gegeben ist, dass man jetzt sagen könnte, das ist ein komplett neues Werk. Ansonsten greift ja eine KI hauptsächlich auf öffentlich zugängliche Informationen zu. Im Gegensatz zum Beispiel dann wiederum zu Suchmaschinen, die teilweise sogar mehr Quellen und andere Quellen noch anzapfen. Also auch da könnte man sagen, dass eigentlich die klassische Suchmaschine datenschutzrechtlich ein größeres Risiko birgt als vielleicht jetzt ChatGPT. Was natürlich ein Risiko sein könnte, wenn natürlich vielleicht, ich sag mal jetzt, ein Anbieter da wäre, der vielleicht wäre eine Möglichkeit, wenn er sich jetzt einer als ChatGPT ausgibt, so macht eine ähnliche Seite so und da würden jetzt eben und würde gleichzeitig auch die Maschine nutzen, um dann eben durch Eingabe personenbezogener Daten eben vielleicht die auswerten, um Profiling zu machen. Aber ich sehe jetzt auch nicht das Risiko, dass die Schüler jetzt im Live-Betrieb personenbezogene Daten eingeben in die KI, die jetzt irgendwo dann am anderen Ende jemand auswertet und eben missbrauchen könnte. Da sind die Datenschutzrisiken, wie gesagt, an den von mir genannten ganz anderen Stellen gerade.
Okay.
So, und auf der anderen Seite aber das Thema, wenn es ums Informationssicherheit geht, ist halt dann ein anderes Thema. Da kann KI doch sehr gut eben eingesetzt werden, um verschiedene Angriffe viel besser, effektiver zu machen, eben auch um die Auswertung von den Daten, die jetzt mit denen die KI auch schon trainiert worden ist, so, wenn man das dann weiterentwickelt. Aber wie gesagt, ich sehe da jetzt, aber vielleicht gibt es ja auch andere Experten, die es anders sehen, wahrscheinlich, dass einfach durch die Nutzung der Schüler von ChatGPT jetzt sehe ich nicht das große Risiko, was den Datenschutz betrifft, oder auch deren Persönlichkeitsrechte, dass die da was einen Schaden anrichten könnten. Das machen die dann eher über die sozialen Medien. Das ist ganz klar, ne? Oder ja.
Darf ich noch mal eingreifen, bevor Jacqueline gleich weiterführt und das Ganze zum Ende bringt, weil wir zeitlich ja schon gut unterwegs sind. Wenn Sascha jetzt sagt, dass der Datenschutz bei der Nutzung von ChatGPT gar nicht so die riesengroße Rolle spielt, Gerd, was hältst du denn dann von diesen Plattformen wie Phobis, die ja im Endeffekt ihr Geld verdienen, indem sie momentan eigentlich nur anbieten, dass sie eben DSGVO-konform KI-Nutzung anbieten?
Erstmal glaube ich, dass das eine gute Sache ist, zumal sie eben sich der Datenschutzgrundverordnung ja unterwerfen, weil sie in Europa, ich sag schon, stationiert sind, also ansässig sind. Aber das alles ist ja nur der Status quo, ne? Das heißt, wir reden über das, was jetzt ist. Und Ich glaube, ich sag mal, wenn jetzt also Facebook oder Meta würde jetzt ChatGPT aufkaufen, ne, dann würden ja zwei solche Firmen fusionieren und diese Daten wären beieinander, ne? Und ich glaube, dass das auch eine Frage der Zeit ist, dass da sich die Dinge in diese Richtung entwickeln. Aber klar, es bleibt immer die Frage, was gibt der Schüler von sich preis und so. Also man darf auch gespannt sein. Also ich habe jetzt auch mitgekriegt, wir haben ja in NRW auch eine neue Datenschutzbeauftragte, die Frau Hofstetter. Die ist auch Programmierexpertin und so. Ich bin mal gespannt, ob sie da auch dann als Institution vielleicht etwas stärker in dem Thema auftritt, um auch dann von staatlicher Seite da klarere Rahmenbedingungen noch zu setzen, ne? Also wir haben zwar schon die DSGVO, die aus meiner Sicht schon zukunftsorientiert gemacht wurde, aber sicherlich bedarf es da noch weiterer Verschärfung oder Ausschärfungen, so will ich mal lieber sagen, was eben die Zukunft angeht, ne?
Ja, zumindest gibt es, kurzer Einwurf, gibt es zumindest auf europäischer Ebene ja schon sozusagen die Richtlinie beziehungsweise an die Betreiber von KI. Ich weiß jetzt nicht, wann tritt es in Kraft? Nächstes Jahr. Also die nimmt die Betreiber von KI natürlich schon in die Pflicht. Und das Thema Datenschutz ist ja jetzt nicht völlig zu vernachlässigen. Das wollte ich jetzt auch nicht eben
Nee,
durchblicken lassen. Aber jetzt beim Anwendungsfall, ne, Schüler nutzen ChatGPT, Schüler nutzen soziale Medien oder eine Suchmaschine. Wie gesagt, würde ich jetzt nicht einfach nur, weil es auch ein Hype-Thema ist, davon ausgehen, dass alles, was jetzt in die KI eingegeben wird, auf jeden Fall schneller missbraucht werden kann. Oder das ist eben nicht der Fall, ja. Was aber natürlich passieren kann, ist, dass wenn die Betreiber halt nicht reguliert werden, dass das dann Auswüchse annehmen könnte, so. Aber sehe ich jetzt gerade im Moment auch noch nicht die Riesengefahr.
Vielleicht können wir in der Abschlussfrage doch mal einen Blick über den Tellerrand hinauswerfen und so ein bisschen auf das Bildungssystem mit Blick auf die Bildungsschere zwischen Deutschland und anderen großen wirtschaftlichen führenden Nationen eingehen, zum Beispiel USA, China, dass man einfach mal schaut, ist das Bildungssystem überhaupt noch wettbewerbsfähig? Gerd, wie siehst du das mit Blick auf das Gehörte?
Da ist jetzt KI natürlich eine, ja, sag mal, eine Nebenrolle, würde ich sagen. Sascha hatte eben auch schon Methoden des selbstorganisierten Lernens angesprochen. Da muss man ja sagen, wer sich mit Pädagogik historisch beschäftigt hat, weiß, dass es seit 100 Jahren diese Ideen gibt oder wahrscheinlich noch viel länger und auch Projektlernen etc. Ja, also selbst unsere eigene Schule, Gesamtschule Ulweide, war mal. Wollte Vorreiter sein im Projektlernen und so weiter. Das bleibt alles irgendwie auf der Strecke, weil die Gesellschaft einfach konservative Vorstellungen von Pädagogik hat und von Bildungswerten. Und wir könnten da eigentlich viel weiter sein, was selbstständiges Lernen angeht und auch das Helferprinzip und so weiter. Ja, und klar, KI kann da sicherlich sehr viel, könnte gerade beim selbstständigen Lernen sehr viel beitragen und motivieren. Aber ja, ich habe meine Sorge, dass das eher bei der Gesellschaft hapert.
Ja, Sascha, wie schätzt du das ein? Wie sieht dein Blick über den Tellerrand aus?
Ja, Jacqueline, ich muss gerade ein bisschen, ich war gerade gedanklich bei den beiden Beispielen USA und China, weil auf der einen Seite haben wir natürlich einen Staat, der KI einsetzt, um die Schüler im Unterricht zu beobachten, ob sie wegnicken oder nicht. Und das wird dann eben, wird dann direkt, kommt in die Leistungsbewertung. Also ist natürlich ein hammerhartes System. Und auf der anderen Seite ist es ja in den USA so, dass das Bildungssystem da im Vergleich zu Deutschland, also ja auch, also die Menschen sind da ja jetzt nicht zwangsläufig gebildeter. Also es gibt natürlich die Elite, Schulen, Universitäten, aber ich glaube, das ist die Spitze des Eisberges. So. Vielleicht ist auch da, ich sagte es mal, ich will es aber jetzt gar nicht zu politisch machen. Wie gesagt, bin ja jetzt kein Pädagoge, kein Lehrer, aber wenn man sich an kleineren Ländern auch mal orientiert, so was die vielleicht dann anders machen, wäre vielleicht auch hilfreicher als jetzt unbedingt an den großen Ländern. Aber ich denke, dass, was der Gerd sagte, auch es ist natürlich hier durch das föderale System, auch durch die pädagogischen Grundschulungen hier, gibt es auch bestimmte Trägheit durch die Bürokratie. Gibt es natürlich auch eine Trägheit hier in dem System. So. Und das wäre natürlich auch mal zu hinterfragen, ob man jetzt auch im Schulsystem mal von Bürokratie wegkommen würde, weil Bürokratie ist ja, also die Regelungen alleine verlangsamen ja keinen Fortschritt. Es ist nur, wenn vor allem dann eben die Effizienz in der Umsetzung der Regelungen halt fehlt. Und da sehe ich halt natürlich dann hier schon einige Hürden. Also da könnte man vielleicht da auch mal hinschauen, ob man Thema auch Digitalisierung, so, das ist ja ein ganz anderes Thema, könnten wir jetzt wahrscheinlich auch nochmal 5 Podcasts zu mitfüllen.
Ja, total.
Wieso denn wirklich, dass also Deutschland jetzt nicht unbedingt der Spitzenreiter im Thema Digitalisierung ist, woran das liegt. Öffentliche Verwaltung, Digitalisierung etc. Also das ist ja durchaus, ich sage mal, so ein spannendes Thema. Häufig hängt es dann in der Tat halt auch an den Teilnehmern, also an uns Menschen selber. Also da gehören wir ja auch dazu, ob wir jetzt bereitwillig sind, uns auf Veränderungen einzustellen etc. pp.
Ja.
Ja, wie gesagt, also bin jetzt nicht der Pädagoge. Ich sehe aber, ich sage mal, als pädagogische Laie natürlich auch bei KI durchaus Chancen, dass das eben auch zu gewissen Lerneffekten beitragen kann. Aber ich denke mal, das ist also wie mit allem halt, wie es halt eingebettet wird in ein Lernkonzept und das halt dann auch vielleicht die Individualität der Lernenden vielleicht auch besser berücksichtigen kann. Vielleicht was eben de facto ja durch den Frontalunterricht oder durch einen Klassenunterricht, Präsenzunterricht so in der Form vielleicht auch gar nicht mehr geleistet werden kann.
Okay, danke an euch beide. Also zu eurem Schlussstatement war schon nicht schlecht. Wir wollen noch mal ganz kurz eine Positionsbestimmung zum Schluss machen, denn wir sind schon weit über die Zeit. Deshalb diesmal nur ein Wort. Gerd, Freund oder Feind? KI bei Datensicherheit.
Freund.
Du bist dabei geblieben? Okay. Sascha. Wie sieht es bei dir aus? Freund oder Feind?
Ich glaube, nach dem, so was ich jetzt in der Dreiviertelstunde erzählt habe, muss ich mich ja wohl dann auch als Freund outen, sonst würde das, glaube ich, meine Ausführungen hier alle noch mal ad absurdum führen. Nein, also ich bin mal
Okay.
optimistisch oder positiv und sage auch mal Freund.
Okay. Ja, dann sind wir mit unserem ersten Podcast durch. Ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart und so viele Ideen reingetragen habt.
Dankeschön auch. Also es war
Danke.
mir auf jeden Fall auch eine Ehre, beim ersten Podcast dabei gewesen zu sein. Vielleicht gehen wir damit ja mal in die Annalen, in die Geschichtsbücher ein.
Ja. Ganz im Plan.
Naja, meistens ist es ja so, wenn ihr dann vielleicht auch so in 2 Jahren mal zurückblickt, so die ersten Versuche, man muss ja dann immer schon ein bisschen schmunzeln, so wie das Ganze dann
Ja,
abgelaufen ist. Von daher,
das ist immer so, wenn man zurückblickt.
ja, habe ich mich bereitwillig jetzt auch eben sozusagen als Schmunzelobjekt hier zur Verfügung gestellt.
Ja, vielen Dank also auch an Gerd.
Danke.
Gerne.
Danke dir. Und ja, dann sind wir schon fast bei der Verabschiedung. Wir wollen noch einen kurzen Hinweis geben für unsere Fortbildung zum Thema Datensicherheit und KI, Freund oder Feind. Die wird am 25. September stattfinden. Das ist dann der reine Workshop zu diesem Thema ab 13:30 Uhr online. Wir würden uns freuen, wenn wir dort viele Gäste, viele Besucher haben werden. Und der nächste Podcast wird dann das Thema aufgreifen, was uns eigentlich auch Sascha schon fast angeboten hat. Das Thema wird sein Learning Anything, Anytime, Anywhere, with Anybody. Das heißt mediales und personelles 1:1 Lernen mit Computern und künstlicher Intelligenz. Das heißt also, hier geht es schwerpunktmäßig eben auch ins selbstorganisierte Lernen. Und auch hier werden wir wieder interessante Gäste dabei haben. Und ja, das bleibt uns jetzt eigentlich nur noch zu sagen, Jacqueline, danke, dass du auch dabei warst.
Danke.
Ja, und
Danke
wir
an euch.
sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für die Unterstützung im ersten Podcast und hoffentlich bis bald.
Genau,
okay, bis bald. Vielen Dank auch. Bis bald.
Danke auch. Ciao. Tschüss.
Tschüss.